unsere Federal, das ist der wöchentliche Talk mit interessanten Gästen. Heute wieder mal aus unserem Studio in Zürich. Danke, dass Sie dabei sind. Mein Gast ist der Matthias Binswanger. Er ist Professor für Volkswirtschaft an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und ich habe ihn eingeladen, weil er, glaube ich, eines der spannendsten Bücher über die Marktwirtschaft, über Gesellschaft im 21. Jahrhundert geschrieben hat, über die künstliche Intelligenz und was sie verändert mit der Wirtschaft und mit der Gesellschaft. Danke vielmals für den Besuch und zum Wohl.
Zum Wohl. Auch über KI reden wir besser mit Wein. Mhm.
Bin gespannt, wenn KI mal Wein herstellt, aber kann sie das irgendwann vielleicht? Sie kann es begleiten?
Sie kann es begleiten und sie kann natürlich genau herausfinden, was Konsumenten schätzen und dann optimale Mischungen da sozusagen generieren. Aber ob sie in der Lage ist, wirklich neue Sachen da, wo interessant sind, herauszufinden, das bezweifle ich.
Also, das ist ja Thema von deinem Buch. Und das nimmt mich jetzt wunder. Was verändert die künstliche Intelligenz? Viele von uns haben schon das gehört davon und haben es vielleicht gar nicht gemerkt, dass sie es konsumiert haben. Was passiert? Was macht das mit uns?
Ja, wenn man von künstlicher Intelligenz redet, dann ist natürlich eine Frage mal, was ist das überhaupt? Und wie alle wirklich wichtigen Sachen im Leben, wissen wir nicht genau, was es ist. Oder wir wissen nicht einmal, was Intelligenz genau ist. Wir wissen auch nicht, was künstliche Intelligenz exakt ist. Und die meisten Definitionen gehen davon aus, wir bezeichnen etwas als intelligent, wenn es uns intelligent erscheint, als Mensch. Das heisst, wenn es ein Mensch machen würde, dann müsste er intelligent sein, um zu dem Resultat oder zu dieser Voraussage zu kommen.
Wir sind einfach beeindruckt.
Genau. Das heisst, wir tun es eigentlich sehr pragmatisch definieren. Und was es denn tatsächlich ist, ob es tatsächlich Intelligenz ist, in irgendeinem tieferen Sinn, das ist eine ganz andere Frage. Aber es erscheint uns einfach intelligent. Und was zentral ist bei dieser künstlichen Intelligenz, die ist einfach eine riesige Datenmenge gekoppelt. Also die existiert nur zusammen mit Big Data. Mhm. Und die Intelligenz, die wird umso grösser, je mehr Daten das man hat, weil man aus diesen vielen Daten komplexe, zeitliche, räumliche Strukturen kann kreieren, wo dann die künstliche Intelligenz erkennt, irgendwie, wenn das und das Muster vorliegt, dann ist die Vorhersage optimal. Also zum Beispiel, ich habe die mit Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Bilder von Katzen trainiert. Mhm. Und dann weiss jedes Mal, wenn sie eine Katze sieht, das ist eine Katze.
Okay.
Weil sie erkennt das Muster Katze.
Jetzt nehmen wir ein Beispiel.
Wenn ich noch etwas darf sagen dazu, das ist aber ganz anders, wie ein Mensch lernt, oder?
Okay.
Ein Mensch muss man ein paar wenige Bilder zeigen von einer Katze und dann weiss er ganz genau, das ist eine Katze, oder? Ohne, dass er sehr viele Bilder gesehen hat. Es kommt auch nicht mehr darauf an, ob die gezeichnet ist, ob er ein Foto sieht von dieser Katze, mhm, ob er sie in Realität sieht. Das heisst, die künstliche Intelligenz lernt anders, oder? Oder, ist grundsätzlich anders oder verschieden von der menschlichen Intelligenz.
Jetzt nehmen wir ein Beispiel, das auch in deinem Buch verschiedentlich vorkommt, nämlich vom selbstfahrenden Auto, oder? Aber du sagst, das braucht wahnsinnig viel Daten, das tut die ständig verarbeiten und es kann sie halt wahnsinnig gut verarbeiten, die vielen Daten. Wahrscheinlich besser in gewissen Situationen als wir.
Richtig, ja.
Und das ist attraktiv.
Ja, das heisst,
und beeindruckend.
Künstliche Intelligenz, beziehungsweise die Anwendungen, die auf künstliche Intelligenz beruht, also Algorithmen, die können natürlich in viel kürzerer Zeit viel mehr Information verarbeiten, als es menschliche Gehirn in der Lage sind. Und sie können das auch 24 Stunden machen am Tag. Das, ja. Die werden auch nicht müde. Und damit sind sie natürlich ein Mensch in sehr vieler Hinsicht überlegen. Und aus dem Grund gibt es natürlich eine Tendenz, viele Vorgänge eben auch künstliche Intelligenz zu delegieren, wie das Fahren von einem Auto, wo sehr, sehr viele Sachen dann zusammenkommen. Eben, da muss man ständig Informationen verarbeiten, genau. Die da kommen von diversen Kameras, wo das Auto fährt und wo gleichzeitig aber auch Informationen dann drin sind über Verkehrssituationen, wie sie gerade bestehen in dieser Stadt, wo ich fahre. Und auf diese Art sind wir natürlich immer mehr sozusagen dann bereit, oder? Das abzugeben als Menschen, weil das macht ja die künstliche Intelligenz jetzt für uns. Und die Schattenseite ist aber dann, dass man sozusagen auch abhängig wird von dieser künstlichen Intelligenz. Und das erscheint jetzt zunächst vielleicht noch harmlos bei einem Auto. Die ist ja so programmiert, dass sie auch möglichst wenig Unfälle macht und mich optimal von A nach B bringt. Aber so ganz sicher ist das schon gar nicht mehr in dem Beispiel. Weil vielleicht sind ja da noch andere Interessen dahinter. Das ganze Verkehrssystem wird ja angeboten von irgendeinem Anbieter. Und der hat vielleicht noch andere Interessen, als dass nur ich jetzt auf die schnellste Art von A nach B kommt. Vielleicht werde ich da anders durchgeführt und es hätte einen schnelleren Weg gegeben, oder? Aus irgendwelchen, weil andere bevorzugt werden. Das weiß ich aber nicht mehr, weil das Ganze ist eine Blackbox, oder? Und das ist zunehmend die Situation, dass wir uns in einer Blackbox ausgeliefert fühlen, die eben hinter dieser künstlichen Intelligenz steht, weil das menschliche Gehirn kann die hochdimensionalen zeitlichen und räumlichen Strukturen, die künstliche Intelligenz erkennt, gar nicht mehr nachvollziehen.
Du sagst, es ist in der Regel bequem und sicher, die künstliche Intelligenz. Das ist sehr attraktiv, aber es geht eben auf die Kosten von der Autonomie, letztlich auch von der Freiheit. Und weil wir es nicht durchschauen, fehlt uns ein bisschen das Urteilsvermögen, um Entscheidungen zu treffen.
Genau, also das sind die zwei entscheidenden Argumente, mit denen man die Leute eigentlich immer überzeugt. Bequemlichkeit und Sicherheit. Oder? Das heisst, ich liefere ja alle Daten, weil dann bin ich ja auch sicher. Man weiss dann, wo ich bin zu einem bestimmten Zeitraum und ich fühle mich dann sicher. Und was man dafür sehr schnell eigentlich bereit ist zu opfern, das ist Freiheit, oder? Aber auch eine Privatsphäre.
Exakt.
Die dabei verloren geht. Und das ist eigentlich etwas, was wir über lange Zeit uns erkämpft haben in westlichen Gesellschaften. Also die Privatsphäre ist etwas relativ Neues, dass es überhaupt auch ein Recht auf Privatsphäre gibt. Und die sind wir dann eigentlich bereit, da sehr leichtfertig wieder aufs Spiel zu setzen, weil kurzfristig sieht man immer nur Bequemlichkeit und eben Sicherheit und merkt dann erst so schleichend, dass man eigentlich abhängig geworden ist und die Privatsphäre zunehmend wieder verschwindet.
Du sagst, das ist der Kapitalismus, der sich verselbstständigt. Das ist auch der Titel vom Buch. Ich tue es unten dran verlinken für alle, die Interesse haben. Was bedeutet das eben? Was meinst du damit, wenn sich der Kapitalismus verselbstständigt? Vielleicht an dem Autobeispiel?
Ja. Es ist ja traditionell immer so gewesen, dass Menschen entscheiden. Treffen in der Wirtschaft.
Genau. Und das ist gehört zur Marktwirtschaft, ja, dass wir am Schluss sagen, das kaufe ich nicht.
Von Konsumentensouveränität. Oder?
Genau.
Also ich entscheide, was ich kaufe, aber es ist beim Investitionsprozess genau gleich. Also ein Unternehmen entscheidet selbstständig, wo das Geld investiert wird. Und jetzt die Verselbstständigung des Kapitalismus deutet eigentlich darauf hin, dass eben die Algorithmen, die auf KI basieren, eigentlich besser in der Lage sind, sehr viele Entscheidungen zu fällen. Sie können mehr Informationen verarbeiten. Und dann delegieren wir eben sehr viel Entscheidungen an künstliche Intelligenz. Ein Beispiel vielleicht, wo man sich gut kann vorstellen kann, dass das bald künstliche Intelligenz wird übernehmen. Im Moment ist in der Schweiz, jeden Herbst geht die grosse Jagd los auf die ganze Schweizer Bevölkerung, weil es geht um welche Krankenkasse.
Genau.
Hat man im nächsten Jahr.
Und man kann jedes Jahr wechseln.
Ganz viele Vergleichsseiten. Comparis ist wahrscheinlich die bekannteste, wo ich da kann vergleichen, die unterschiedlichen Krankenkassen, nach dem Preis, aber auch nach den Bewertungen. Und dann in mühsamer Suche finde ich da raus, was jetzt im Moment gerade die für mich beste Krankenkasse ist. Und das ist aber eigentlich ein Anachronismus, oder? Das könnte auch KI übernehmen. Ich kann in viel kürzerer Zeit alle die Angebote durchsuchen. KI kennt mich auch bereits aufgrund von meinem Verhalten in der Vergangenheit. Das heisst,
vielleicht sogar besser KI als du selber.
Besser als ich mich selber, ja. Also das heisst, in dem konkreten Fall, sie weiss, wie ich Preis im Vergleich zur Qualität, also zu Bewertungen, gewichte und kann aufgrund von diesen Kriterien dann die für mich optimale Krankenkasse in kürzester Zeit herausfinden. Und das erscheint jetzt zunächst einmal toll, oder? Dann habe ich ja wahrscheinlich mehr Zeit für andere Sachen.
Bequem und sicher.
Die ich lieber mache, als da Krankenkassen zu suchen, die für mich optimal sind. Aber dann werde ich wahrscheinlich schnell unsicher, oder? Ist das wirklich die für mich optimale Krankenkasse, die da ausgewählt ist. Weil jetzt muss ich plötzlich schauen, ja, wer stellt denn eigentlich den Algorithmus zur Verfügung? Wenn das jetzt die Vergleichsseiten selber sind, wie Comparis, dann ist da natürlich ein grosses Interesse, dass ich jedes Jahr Krankenkasse wechsle. Weil die kassieren die Provision jedes Mal, wenn ich eine neue Krankenkasse habe. Und da wäre wahrscheinlich eine Verzerrung da, dass ich sehr häufig wechsle. Oder wenn es Versicherung anbietet, dann ist da immer eine Tendenz, Zusatzversicherungen noch zu verkaufen, weil die vor allem von dem profitieren. Das heisst, es sind da immer auch ökonomische Interessen nachher hinter diesen KI-Anwendungen.
Wo du nicht weißt,
wo ich nicht weiss und grundsätzlich nicht kann wissen, weil es ist ja eine Blackbox, oder? Ja. Man könnte es gar nicht durchschauen. Und so Beispiel gibt's bereits. Also zum Beispiel bei Amazon, da gibt's schon lange den Vorwurf, dass Amazon bei dem Algorithmus, der entscheidet, ob ein Produkt in die sogenannte Buy-Box hineinkommt. Also wenn ich dort einen Besuch bei Amazon.
So die Vorschlagsbox, genau. Dann kommt da das könnte Sie auch noch interessieren, genau, oder irgendwie so.
Kommt da ein Produkt rein. Und da ist schon lange der Vorwurf, dass Amazon seine eigenen Produkte da bevorzugt, oder?
Wo sie mehr verdienen, als wenn sie sie kaufen.
Genau. Sie haben nicht in allen Bereichen sie eigene Angebote, aber in gewissen Bereichen haben sie die. Und da heisst, Amazon bevorzuge sich selber. Amazon bestreitet das natürlich. Das heisst, sie sagen, das funktionieren ja auch rein objektive Kriterien. Stimmt das? Stimmt es nicht? Man könnte es gar nicht mehr herausfinden, weil der Algorithmus ist dermaßen komplex und er ist auch selbstlernend. Das heisst, die bleiben ja nicht statisch irgendwie in ihrer Struktur, die Algorithmen, sondern sie verbessern sich durch Lernen mit neuen Daten. Und das heisst, selbst die Algorithmen entwickelt haben, wissen nach einer gewissen Zeit auch selber gar nicht mehr, wie sich die genau verhalten. Wir können es also nicht beweisen, ob es tatsächlich eine Verzerrung drin ist oder nicht, weil letztlich sind Algorithmen wie Kind. Selbstlernende Algorithmen. Kinder sind ja auch selbstlernend. Das heisst, wenn die klein sind, dann hat man über die Erziehung sehr viel Einfluss aufs Verhalten von diesen Kindern. Analog bei Algorithmen heisst das, ich muss ja zunächst einmal mit Daten trainieren. Ich habe sehr viel Einfluss auf das Verhalten von den Algorithmen über die Daten, mit denen die trainiert werden. Also, dass die Daten nicht irgendwie verzerrt sind, irgendwie zugunsten von weißen Menschen und farbigen Menschen benachteiligen oder irgend so etwas. Denn jetzt, wenn aber Kinder grösser werden, nicht, dann verliere ich zunehmend den Einfluss, weil sie sind eben selbstlernend, sie werden autonomer. Und irgendwann ist mein Einfluss sehr gering auf ihr Verhalten. Ich kann zwar über eine gute Erziehung die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie sich anständig verhalten im späteren Leben, aber sicher kann ich nicht sein. Und das ist bei Algorithmen ganz ähnlich, oder? Die sind selbstlernend. Ich weiss nach einer gewissen Zeit nicht mehr, warum die einen Entscheid so oder so treffen. Zwar haben die Daten, mit denen sie ursprünglich mal trainiert worden sind, noch einen gewissen Einfluss. Aber im konkreten Fall kann ich nicht sagen, ob das tatsächlich noch durch die Daten beeinflusst ist oder durch einen Selbstlernungsprozess. Das heisst, mit der Zeit wissen nicht einmal die Programmierer, die ursprünglich die Algorithmen entwickelt haben, genau, warum ein Algorithmus, der auf KI beruht, in einer bestimmten Situation die oder die Voraussage macht oder den Entscheid trifft.
Heisst das auch, oder in der Regel tut man dann so Sachen, sagt man einfach, ja, man muss es halt transparent machen, dann kann man es nachvollziehen. Heisst das, das funktioniert in dem Fall
nicht? Nein, Blackbox kann man nicht transparent machen, weil das etwas anderes ist als zum Beispiel, gibt es auch Abkommen über Waffen zum Beispiel, oder? Da kann man sagen, wir treffen jetzt ein Abkommen, dass die Waffen vernichtet werden. Jetzt versuchen vielleicht so einzelne Staaten die Waffen noch zu verstecken. Aber grundsätzlich sind die Waffen irgendwo. Das heisst, ich kann hinter irgendeiner Tür mal schauen, sind die da oder sind sie nicht da. Das heisst, das ist grundsätzlich kontrollierbar. Oder? Und das ist bei der KI und der Daten aber anders. Wo sind die Daten? Oder? Sind die irgendwo gespeichert? Sind die in der Cloud? Wo ist überhaupt die künstliche Intelligenz? Ist die in einer Anwendung, in einem Roboter drin? Ist sie im Algorithmus? Vielleicht entsteht es aber auch erst durch das Zusammenwirken von verschiedenen Anwendungen, die Intelligenz. Das heisst, es ist in der Cloud vielleicht irgendwo. das ist letztlich gar nicht mehr exakt fassbar. Und darum ist es auch schwierig, dann quasi mit Regulierungen das in den Griff überzukommen. Oder man stellt sich dann vor, zum Beispiel, indem man Daten reguliert, mit denen die Algorithmen trainiert werden, dann kann man garantieren, dass die sich in einer gewissen Weise verhalten. Das würde aber nur funktionieren, wenn ich nachher ein Lernverbot mache für die Algorithmen, oder? Dann kann ich sagen, weiss ich, die entscheiden immer so und so aufgrund von diesen Daten.
Und das ist nicht Sinn und Zweck von der
KI. Nur ist das genau gegen also, eigentlich die künstliche Intelligenz, oder? Die Intelligenz nimmt ja dadurch zu, dass die selbstlernend sind. Und auf die Art verliere ich dann auch wieder den Einfluss. Das heisst, auch mit Regulierung komme ich letztlich nicht dazu, zu garantieren, dass eine Blackbox sich auf eine bestimmte Art verhält.
Also da wollte ich schnell einhaken, weil das probiert man ja insbesondere in der EU mit einer riesigen Datenschutzverordnung. Du hast beim Nebelspalter mal über das geschrieben. Auch mit dem Digital Service Act, mit dem neuesten, also neu, so neu ist es auch nicht, ein weiteres Projekt. Also der Staat reagiert ja auf das Dilemma, indem er sagt, also gut, wir müssen die Sache irgendwie regulieren, damit wir sie, ja, ich würde sagen, in den Griff bekommen. Funktioniert das nicht?
Ja, das ist eben eine grosse Illusion letztlich. Natürlich stellt man das gern so dar, um auch Menschen zu beruhigen und auch den Fortschritt nicht zu fördern, weil man hätte auf der einen Seite Ambitionen führend zu sein, da bei KI-Entwicklungen, jedes Land wäre da gern ganz vorne dabei. Auf der anderen Seite will man aber Menschen auch beruhigen und sagen, wir sorgen dafür, dass nur gute Anwendungen stattfinden und die schlechten, die tun wir mit Regulierungen verhindern. Und die Frage ist jetzt eben, inwieweit das tatsächlich möglich ist. Und in Wirklichkeit ist das nur zu einem sehr geringen Anteil möglich, weil das ignoriert, wie KI funktioniert.
Warum? Sag das einmal ein Beispiel, oder?
Ja, eben, weil man,
weil die Blackbox einfach,
da, zum Beispiel, wenn man da den AI Act jetzt anschaut, der mit der EU in 2024 jetzt in Kraft, tritt, oder, dann gibt's da, verschiedene Risk Assessments, die man dann macht, von den, Anwendungen, und dann werden die eingestuft, die verschiedenen Risikokategorien, und dann gibt's da unterschiedliche, Bestimmungen. Es ist aber völlig unklar, wie man das, so ein Assessment tatsächlich macht. Oder wie wird so ein Risiko festgestellt? Was heisst denn das, wenn man jetzt da ein gewisses Zertifikat hat und in einer Risikoklasse drin ist? Weil die bleiben eben nicht fix, die Algorithmen. Die verändern sich, die lernen. Und ich weiss nicht, was der morgen macht, wenn er heute
vielleicht ganz so anderes Risiko. Das ist es
und
ja.
Und was man dann vor allem schafft, ist eine riesige Bürokratie.
Genau, das ist der Punkt. Ist die, sowohl beim Staat wie bei der Privatwirtschaft.
Richtig, das bedingt sich ja dann gegenseitig. Man sieht es ja schon sehr gut eigentlich bei der Datenschutzgrundverordnung, wo man mehr oder weniger in der Schweiz auch übernommen haben. Oder? Und dort muss ich ja eigentlich allen Verwendungen von meinen Daten zustimmen. Was dazu führt, dass ich täglich 10, 20, 50 Mal muss irgendwelche Sachen anklicken, ob
das
ich einverstanden bin.
Das sind die Cookie-Richtlinien auf der Webseite, die genau, alle von euch wahrscheinlich kennen. Ja.
Ja, genau. Was mich nur noch ärgert, oder? Ich weiss auch gar nicht, was ich dort zugestimmt habe, wo ich nicht zugestimmt habe. Das ist nur noch ein Ärgernis. Und Unternehmen, die sind dann zum Teil verpflichtet, Datenschutzbeauftragte anzustellen, aber eine gewisse Grösse. Das heisst, ich schaffe da eine riesige Bürokratie. Aber ob jetzt meine Daten sicher sind oder nicht sicher sind, wo die sind, ob ich jetzt mehr Autonomie habe, seit es die Datenschutzgrundverordnung gibt im Vergleich zu voran, ja, also ich habe nicht das Gefühl, ich wüsste jetzt mehr über meine Daten oder sei sicher, wie meine Daten verwendet werden. Das heisst, da wird klar, man kreiert eine Illusion oder von Datensouveränität oder Datensicherheit, die in der Realität dann aber gar nicht existiert.
Also das ist eine Illusion mit vielen Stellen auch, oder? Also der Staat braucht wahnsinnig viele Stellen. Für Controlling, Compliance,
sehr
auch
viel.
Privatwirtschaft.
Das muss ja jedes Unternehmen muss zeigen, dass es ein entsprechendes Konzept hat, das Datenschutzkonzept. Die müssen alle erarbeitet werden, die Konzept. Also da sind sehr, sehr viele Arbeitsplätze damit verbunden. Und wir haben auch eine neue Datenschutzbürokratie, die da jetzt entstanden ist.
Dein Punkt ist ja, die sind alle nicht produktiv. Die haben alle nichts zu tun.
Die sind nicht produktiv, aber sie schaffen sehr viel Wertschöpfung, oder? Was jetzt vielleicht paradox erscheint. Ja. Weil die Wertschöpfung ist ja letztlich entsteht durch die Nachfrage, oder? Wenn man jemanden braucht, dann muss man den anstellen, oder? Und, wenn die relativ selten sind, die Leute, die man da braucht, und eine spezielle Ausbildung brauchen, dann muss man denen halt relativ viel zahlen. Oder? Und Datenschutzbeauftragte, das sind speziell ausgebildete Menschen, die brauchen da eigene Ausbildungen. Das heisst, die sind relativ gut bezahlt. Und dann ihren Lohn geht als wertschöpfiges Bruttoinlandprodukt ein. Und umgekehrt Sachen, wo wir sagen, das sind sehr sinnvolle Produkte, oder? Oder da ist wahrscheinlich eine hohe Wertschöpfung damit verbunden, wie zum Beispiel Lebensmittel. Hm?
Ja.
Mit denen erzielt man in der Schweiz fast gar keine Wertschöpfung. Also Landwirtschaft existiert nur noch, weil sie auch subventioniert wird, von der Grenzschutz gibt.
Abgeschottet ist, ja.
Und das erscheint vielleicht paradox. Es ist aber letztlich nicht paradox, weil Sachen, die man tatsächlich braucht oder die sehr notwendig sind fürs Leben, die machen wir überall, in jedem Land. Und wenn jetzt in einer Globalisierung eine zunehmende Spezialisierung stattfindet, dann werden natürlich genau die Produkte tendenziell an die Länder ausgelagert, die eben weniger entwickelt sind, weil die können ja auch Lebensmittel produzieren. Und in Ländern wie der Schweiz lohnt sich das dann nicht mehr, weil man kann ja billig importieren aus einem anderen Land. Und wir spezialisieren uns dann zunehmend auf die Tätigkeiten, wo eine hohe Wertschöpfung damit verbunden ist. Heisst konkret, hohe Löhne gezahlt werden. Und in dieser Bürokratie werden eben sehr hohe Löhne gezahlt. Das heisst, in Wirklichkeit ist das dann, wenn man das Bruttoinlandprodukt anschaut, sehr wertschöpfungsintensiv, die ganze Bürokratie.
Ja, jetzt, beim Lesen ist mir dann auch, und du stellst die Frage selber in deinem Buch, ist das eine kulturpessimistische Sicht? Also, es ist vieles sehr kritisch, was du schreibst. Hast du das Gefühl, ja, da geht, du schreibst auch, der Mensch ist möglicherweise in einer Nebenrolle, dann irgendwann einmal. Ist das alles, hast du das Gefühl, wir verlieren die Autonomie, die Freiheit von der letzten, sagen wir, aufgeklärten 250 Jahre? Ist das alles, geht alles den Bach runter?
Ob jetzt alles den Bach runter geht oder nicht, das wissen wir im Moment noch nicht. Aber mir geht es vor allem darum, auf die Gefahr hinzuweisen. Weil man muss das Buch ja auch sehen im gesamten Kontext von der Diskussion. Und da gibt es natürlich sehr viel Literatur, wo das sehr positiv darstellt, die ganze KI. Also was da alles möglich ist, wie uns das hilft im Gesundheitswesen, wie uns das hilft im Verkehr, wie die Sicherheit dadurch zunimmt und so weiter. Und dann wird es uns gleichzeitig auch noch so dargestellt, als ob das quasi wie ein Tsunami ist. Oder? Das ist ein Naturereignis, da kann man gar nichts dagegen machen. Und derjenige, der sich schneller anpasst an die KI, der hat einen Vorteil wie derjenige, der sich langsamer anpasst. Aber anpassen wenn wir uns sowieso alle. Das heisst, es wird uns alternativlos dargestellt. Natürlich auch von vielen Beratungsunternehmen, die entsprechend wollen auch Firmen beraten, wie sie da jetzt möglichst schnell auf KI setzen. Und in dem Kontext oder versuche ich da auf gewisse Gefahren hinzuweisen, dass wenn man jetzt einseitig und schnell nur noch auf die KI setzt, dass man da eben sehr schnell dann abhängig wird von gewissen Anwendungen. Und das hat insofern noch eine weitere Bedeutung, als dass letztlich ein paar wenige globale Unternehmen sind, die hinter der ganzen KI stecken. Das heisst, das ist natürlich Google, Alphabet, das ist Amazon, das ist Meta, Apple, mittlerweile auch ein paar chinesische Anbieter, und die dominieren eigentlich den ganzen Markt, oder? Da gibt's eine erhebliche Marktmacht. Und dann gleichzeitig auch noch eine grosse Informationsasymmetrie. Das heisst, diejenigen, die die, ganze Anwendung entwickeln, die auch Daten haben, und die haben meistens beides, die sogenannten Big Tech Unternehmen. Die haben sowohl Zugriff auf Daten, als auch sie entwickeln neue KI-Anwendungen. Die, wissen viel besser Bescheid, wie das Ganze funktioniert. Und wir als Konsument oder Anwender sind in dem sozusagen ausgeliefert, ohne dass wir wissen, welche Interessen da genau dahinter stecken. Das ist sehr ähnlich eigentlich wie im Gesundheitswesen. Oder? Im Gesundheitswesen gibt es die Informationsasymmetrie auch.
Zwischen dem Arzt und dem Patienten.
Beziehungsweise auch der Hersteller von einem neuen pharmazeutischen Produkt oder so ist viel besser informiert als ich, der Anwender. Und immer wenn man so eine Situation hat, dann kann man die Nachfrage sehr gut steuern über das Angebot. Das heisst, der Arzt kann mir das so darstellen, eine gewisse Behandlung, dass er sagt, ja, wenn Sie das nicht machen, dann gibt's eine große Gefahr, dass das sehr schlimm wird. Und wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht bei anderen Patienten.
Und ich würde jetzt das machen.
Und dann sage ich natürlich, das mache ich.
Herr Doktor.
Er könnte es mir aber auch ganz anders darstellen. Er könnte sagen, ja, da wäre ich jetzt vorsichtig. Da haben wir zum Teil starke Nebenwirkungen beobachtet. Das würde ich noch machen, wirklich im Notfall. Dann sage ich, nein, dann warten wir jetzt natürlich.
Das heisst, das Problem wird grösser mit der KI.
Ja, genau.
So
bei der KI haben wir genau die gleiche Information. Wir sind eigentlich angewiesen auf die Informationen von denen, die uns das bereitstellen. Und wir werden wie wieder abhängig. Also es ist auch schon verglichen worden mit dem Mittelalter, oder? Wo die Menschen eigentlich die Welt nicht durchschaut haben und eigentlich abhängig gewesen sind von der Gnade Gottes, oder? Und man hat halt müssen darauf vertrauen, das ist ein gütiger Gott, der das Beste für uns will. Also müssen wir halt Schicksalsergeben uns dem fügen.
Also du redest ja vom digitalen
Patronalismus. Das ist da wieder ganz ähnlich eigentlich, oder? Ja. Wir durchschauen es auch nicht mehr. Wir müssen halt annehmen, da sind gute Absichten dahinter. Und deshalb tun wir uns dem fügen, weil wir wissen, ja, die künstliche Intelligenz, die will letztlich nur das Beste für uns alle. Weil die haben ja alle da gewisse Grundsätze, die das entwickelt. Und da damit kommen wir eigentlich wieder in eine ähnliche Abhängigkeitssituation, wie man schon im Mittelalter war.
Also die Gnade der Algorithmen anstelle der Gnade Gottes sozusagen.
Ja, genau. Ja.
Du hast auch noch beim Staat, hast das ein bisschen weitergesponnen, was das beim Staat macht. Einerseits die Bürokratie, aber dann auch, der Staat ist ja in einem Dilemma, schreibst du. Einerseits will er uns vor dieser Blackbox beschützen. Gleichzeitig hat er ja auch Interesse mit uns, gerade im Gesundheitswesen, Prävention. Oder dann in autoritären Staaten noch ganz andere. Und China, darfst du da erwähnen. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Ja, der Staat ist da tatsächlich in einer ambivalenten Rolle. Weil auf der einen Seite muss er Privatsphäre garantieren von den Bürgerinnen und Bürger.
Seid ihr zumindest, oder?
Seid ihr zumindest, ja. Also es ist, wird allgemein als eine staatliche Aufgabe betrachtet. Er muss auch die Freiheit von seinen Bürgern quasi können gewährleisten. Eben inwieweit denn immer, das ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich gibt es die Ansprüche. Und deshalb auch eben die Gesetze, zum Beispiel Datenschutzgrundverordnung. Eben das ist ja im Staat wichtig. Auf der anderen Seite hat er natürlich selber ein grosses Interesse, auch möglichst viele Daten zu haben über seine Bürgerinnen und Bürger, damit er dafür sorgen kann, dass die sich richtig verhalten, anständig verhalten, eben zum Beispiel genügend Gesundheitsprävention machen. Heisst zum Beispiel,
im
Staat wäre es ja recht, wenn alle Menschen wahrscheinlich irgend so Gesundheitstracker würden tragen. Dann werden die Leute automatisch, wenn irgendwelche Grenzwerte überschritten werden, gerade für einen Arztbesuch, dann aufboten.
Sehr gut.
Und auf die Art machen die Leute auch mehr Prävention, oder? Das kann man auf die Art garantieren. Und da profitieren wir doch alle davon, wenn das so ist. Man kann dafür sorgen, zum Beispiel, dass Menschen nicht zu viel heizen daheim oder nicht zu viel Energie brauchen und so weiter, wenn man die ganzen Daten hat in einem Smart Home über das Verhalten der Bewohner dort. Also der Staat hat natürlich sehr viel auch Interesse da, nicht zuletzt auch natürlich, dass alles digital gezahlt wird, denn dass es keine Steuerhinterziehung mehr gibt, dass alle Zahlungsflüsse kann kontrollieren und so weiter. Und deshalb ist das ein sehr Ambivalenzverhalten vom Staat. Eigentlich würde er auch gern auf sehr viele Daten da den Zugriff haben. Und dann kommt es natürlich zu einer Art unheilige Allianz zwischen Staat und Big Tech Unternehmen, weil der Staat technologisch nicht in der Lage ist, selber irgendwie KI einzusetzen oder da die
er braucht denn die sozusagen?
Das heisst, für eine Smart City zum Beispiel, oder? Braucht er natürlich Google. Zum Beispiel, wo da die ganzen Daten hat, Google Maps, also über die Städte, wo es da Daten hat, über das Verkehrsverhalten und so weiter. Das heisst, es kommt dann da eigentlich zu einer Allianz zwischen Staat und Big Tech Unternehmen, weil ohne die funktioniert das gar nicht. Und das ist auch eine Gefahr, auf die man da muss aufmerksam machen.
Was sollen wir machen angesichts von diesen möglichen Entwicklungen und Gefahren? Was können wir, wie soll man sich verhalten?
Wichtig ist, dass man sich nicht abhängig macht, oder? Weil sehr schnell gibt es keine Alternativen mehr und man ist dann abhängig von gewissen KI-Anwendungen. Und deshalb plädiere ich am Schluss vom Buch dafür, dass wir andere Lösungen aufrechterhalten. Also zum Beispiel, dass ich nach wie vor das Leben führen darf ohne Gesundheitstracker und dafür aber finanziell auch nicht bestraft werde von meiner Versicherung. Das heisst, es ist dann nicht so, dass ich mehr muss zahlen muss, wie jemand, der einen Gesundheitstracker verwendet. Oder dass ich nach wie vor darf in einem Haus leben, wo nicht smart ist. Das heisst, da gibt's keine Daten, die da im Haus erhoben werden über mich. Und auch wieder ohne, dass ich finanzielle Nachteile erleide. Und das eigentlich der Staat muss garantieren, dass das weiterhin gewährleistet ist.
Ich glaube, das ist ein Ansatz, da werden wir noch viel Diskussion haben in der nächsten Zeit, weil natürlich eben der Staat ist in dem Dilemma und er will gerne mehr wissen und er will gerne mehr steuern, nudgen und so.
Genau, im Zweifelsfall geht er natürlich immer auf die Seite. Also im Zweifelsfall
Politiker immer natürlich auch.
Politiker auch.
Sie wollen ja etwas bewegen,
und
sie wollen nur das Beste.
Und da ist immer die Sicherheit das Hauptargument. Ja. Ja, das wird das Leben ja für uns alle sicherer dadurch.
Ja.
Und mit dem Argument wird man dann politisch, oder ist man politisch dann häufig auch erfolgreich.
Der gefährliche Weg ist gepflastert mit guten Intentionen.
Das ist schon immer so gewesen. Man hat sehr viel Unheil angerichtet mit guten Intentionen.
Genau. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Sehr interessant. Ich empfehle das Buch wirklich euch zur Lektüre. Matthias Binswanger, danke für den Besuch und fürs Gespräch.
Ich bin sehr gern gekommen.
Und ein anderes Mal. Merci vielmals.
Gern.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Danke.
Ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann dünnt einen Daumen nach oben da, einen Kommentar schreiben oder ein Feedback an mich schreiben an dominik.feusi@nebelspalter.ch. Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen und eine gute Zeit.